Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Heute nicht so tief depressive Stimmung wie beim letzten Mal, als wir gerade das Fußballergebnis hinnehmen mussten. Also allgemeinere Aufmerksamkeitslevel vielleicht etwas unverkrampfter. Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Professor Markovic heute hier haben. Wir haben ein ganz interessantes Thema, das uns aus der Antike, aus dem Altertum herausführt, in die moderne Neurowissenschaft hinein. Und wir sind ganz froh, dass wir da wirklich einen der Spezialisten gewinnen konnten, der heute extra hier zu uns nach Berlin gekommen ist, um uns zu berichten. Herr Markovic hat Psychologie und Biologie studiert in Konstanz, hat Professuren, das lese ich ab, für Biopsychologie und physiologische Psychologie in Konstanz, in Bochum und in Bielefeld gehabt, lange in Bielefeld gearbeitet und ist jetzt seit kurzem emeritiert. Und aber wie ich mir habe versichern lassen oder wie das ja eigentlich bei fast allen ist, dann nach wie vor aktiv und forschend und unterwegs. Also seine Forschungsthemen sind neurale und psychische Grundlagen von Gedächtnis und Gedächtnisstörungen und Wechselwirkungen zwischen Gedächtnis, Emotionen und Bewusstsein. Er ist Autor, Co-Autor oder Herausgeber von 30 Büchern und 700 wissenschaftlichen Artikeln und Buchkapiteln. Das letzte gerade im vergangenen Jahr erschienen, Warum wir vergessen, psychologische Natur- und kulturwissenschaftliche Erkenntnisse, also über das Vergessen. Aber der Grund, warum wir ihn eingeladen haben, das sehen Sie auch hier auf der ersten Folie schon, ist das Buch mit dem wirklich spannenden Titel Tatort Gehirn, auf der Suche nach dem Ursprung des Verbrechens. Ein Buch, das er zusammen mit Werner Siefer 2007 vorgelegt hat und das seitdem in einigen Auflagen erschienen ist. Wir freuen uns jetzt, von Ihnen zu lernen. Bitte. Ja.
Ganz vielen Dank, Herr Mayer. Ich freue mich, hier sprechen zu können. Ich freue mich immer, wenn ich in Berlin sein kann. Thema also Gehirn und Gewalt, was sagt die Neurowissenschaft oder die Neurowissenschaften? Da kann man natürlich weit zurückgreifen. Lambroso zum Beispiel versuchte sich mit, wo habe ich den Pointer hingetan? Der Verhaltenswissenschaft kann man am Gang von Menschen sehen, ob jemand eher Verbrecher ist oder nicht zu den Verbrechern gehört. Also sowas würde man sicher heute nicht mehr in Erwägung ziehen. Trotzdem, hier habe ich zum Beispiel Titel, Merkel ist ein Strafrechtsprofessor in Hamburg gewesen, jetzt auch im Ruhestand. Man versucht heutzutage natürlich immer mehr Brücken zu finden zwischen verschiedenen Disziplinen und auch zwischen dem, was die Neurowissenschaften für die Juristik sagt und umgekehrt. Ich will zur Einführung Ihnen einen Fall kurz schildern von einem jungen Mann, der mir schrieb. Ich habe hier die erste und die letzte Seite von seinem Brief rauskopiert und Sie sehen, wie jemand sehr nachhaltig und sehr plötzlich auf die schiefe Bahn geraten kann. Er schreibt hier, 1969 geboren. Die leiblichen Eltern haben sich wenig um ihn gekümmert, sodass er dann, als er 6 war, zur Adoption freigegeben wurde, in einer Kleinstadt, in einer Familie aufwuchs, die noch 3 leibliche Kinder hatte. Familie war, wie er schreibt, christlich-sozial, normale Familie. Und mit 15 Jahren beging er aus völlig nichtigem Anlass einen Raub. Die Pflegeeltern wussten nicht, was mit ihm tun, haben ihn dann in die Psychiatrie dort vorgestellt, an der Uni Münster. Da wurde praktisch ein Aufmerksamkeitsdefizit, hyperaktives Syndrom festgestellt. Er bekam dann entsprechende Medizin, hat dann auch bald die Schule verlassen, war aber recht erfolgreich als Immobilienmakler, kam da allerdings auf die schiefe Bahn, indem er all sein Geld in Casinos verspielte. heiratete dann eine Frau, die wieder ein bisschen Geld in die Familie brachte. Aber weil die auch merkte, dass er weiter da dem Spiel verfallen war, hat sie sich von ihm getrennt. Das konnte er nicht ertragen. Er hat ihr nachspioniert. Nach 2 Tagen wusste er, sie ist im Frauenhaus. Hat sie dann dort, wo sie von dort im Taxi zu ihrer Dienststelle fuhr, zur Rede stellen wollen. Sie schrie mich an, wie er schreibt, ich hatte ein Messer in der Tasche, verletzte sie mit dem Messerstich in die Schulter so heftig, dass sie zu Boden ging. Er fuhr dann einfach weg. Später rief ein Anwalt an, da war sie bereits tot. Nach 10 Tagen stellte er sich der Polizei, Haftbefehl, Totschlag, Anklage, Mord und schließlich wurde er zu lebenslanger Strafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das Ganze wurde dann mehrfach versucht zu revidieren. Das ging dann nicht bis zum Europäischen Gerichtshof, der das Urteil aber tatsächlich aufgehoben hat. Das wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo er den Brief geschrieben hat. Das ist also ein Beispiel, wie jemand, ja, wenn es in der Kindheit nicht so toll läuft, möglicherweise doch später ja, wenig Strategien hat, sich im Zaum zu halten und dann bis hin zum Mord gelangt. Das hat eine Reihe von Forschern aus unterschiedlichen Disziplinen hier in einem Artikel zur Ontogenese aggressiven Verhaltens zusammengefasst, wo es schreibt, es gibt eine Reihe von Faktoren, die jetzt Aggression und Gewalt hervorrufen können. Einmal die in der Person drin liegen, in der Familie, in der Gesellschaft. Das Ganze kann dann durch Lernen und Erfahrungen, Beziehungen korrigiert oder auch verstärkt werden. Lebensgeschichte, biografische Ereignisse und was ganz wichtig ist, wie weit man in der Lage ist, Stresssituationen zu bewältigen, also im Fachausdruck Coping-Strategien hat bewirkt, ob man dann mit so situativen Faktoren, die nach Gewalt rufen, eher fertig wird und sich im Zaum hält oder nicht. Soweit zur Einführung. Mein Vortrag gliedert sich in 3 Hauptpunkte. Der eine ist immer sehr kritisch gesehen von vielen Leuten, aber ich habe ihn trotzdem mit aufgenommen, nämlich die Frage nach dem freien Willen. Dann der Hauptteil eben die Hirnabhängigkeit, wie weit ist unser Verhalten bedingt durch unser Gehirn oder verändert sich, wenn im Gehirn Änderungen auftreten und was sollte man da für Konsequenzen ziehen hinsichtlich Straftätern. Also man muss sagen, inzwischen in den Neurowissenschaften gibt es relativ viele Forscher, die sagen, Neurowissenschaften sind immer materialistisch und damit gehen sie auch von der Determiniertheit des Menschen aus, das heißt davon, dass wir als Menschen keinen freien Willen haben. Hier sehen Sie, was ein japanischer Forscher dazu schrieb. Der sagte, der freie Wille ist eine robuste Illusion. Wer an freien Willen glaubt, glaubt mit großer Wahrscheinlichkeit auch an UFOs, an Reinkarnation, an Astrologie, an Psi und an weiteres Paranormales. Und es gibt natürlich auch ein paar Philosophen. Metzinger ist gegenwärtig in Deutschland so die Hauptfigur, die da zu nennen ist. Aber Sie sehen hier auch andere, die sagen, frei zu sein ist ein Denkfehler, wie hier der Friedrich Seibold. Der sagt, nach dem Selbstverständnis der Philosophen gründet die Philosophie lediglich auf Meinungen, die Hirnforschung dagegen auf empirischen Fakten. Und warum soll man dann nicht zum Ausgleich die Logik hinzunehmen? Sowohl die Empirie als auch die schlüssig argumentierende Philosophie müssen sich ihr gleichermaßen verpflichtet fühlen. Dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten gemäß gibt es nur entweder frei oder unfrei. Einen bedingt freien Willen kann es demnach nicht geben. Ferner muss der Wille, um wirklich frei zu sein, von allem ihn möglicherweise Bedingenden frei sein, also auch vom zudem nicht notwendigerweise freien Denken. Als frei vom Denken kann aber ein Wille nicht gedacht werden, weil eben freier Wille gedacht wird. Der Wille kann also logischerweise nicht frei sein, denn was nicht gedacht werden kann, das lässt sich auch nicht als existent denken. Überhaupt müsste der Gedanke frei von allem und damit auch vom Denken frei sein können, um seiner Bedeutung gerecht zu werden. Also frei ist ein Denkfehler. Und vor allem amerikanische Philosophen haben sich damit beschäftigt und führen da auch entsprechende Regelkreise an, dass wir normalerweise sagen, wir haben unseren Willen und der führt letztendlich dazu, dass wir uns so oder anders verhalten. Das geht über bewusste Gedanken, über unbewusste neuronale Aktivität, was also im Gehirn passiert, und wird gefüttert durch GES, steht für Genetik, Umwelt, Environment und unwichtig S, stochastische Prozesse. Also Genetik und Umwelt ist hier wichtig. Und der Keschmar argumentiert jetzt aber, wenn es so ist, wie der Kreislauf nahelegt, dann können wir auch sagen, wir gehen direkt vom Hirn aus. Dicker Pfeil, das Gehirn bewirkt unseren Willen, der wird uns bewusst und führt dann wieder über die Hirnebene zu Verhalten. Wenn dem aber so ist, dann können wir den Willen auch ganz vergessen und können sagen, es gibt nur den Kreis Hirnaktivität unbewusst, führt zu bewussten Gedanken, die dann zu Verhalten. Und genauso hat das Wegner in den USA, das ist hier übersetzt, gemacht, der auch sagt, wir meinen, wir haben einen bewussten Gedanken, der führt dann zu Verhalten, also Aktion. Und tatsächlich ist es aber so, wir haben unbewusste Gedanken und damit auch eine unbewusste Ursache zu handeln, die führen dann zu Bewusstmachung und zu Aktion, und das Ganze geht dann aber sehr direkt auch über den unidimensionalen Pfad. Wenn ich jetzt zurückgehe auf die kindliche Entwicklung, dann muss man ja sagen, Kinder sind erstmal als Babys sehr naiv, also wissen gar nichts, alles was sie ins Gehirn bekommen, bekommen sie durch die Umwelt rein, wobei die Genetik natürlich die Grundlage darstellt. Und wir wissen, kleine Kinder lernen unheimlich viel schnell, also täglich 20 Worte zum Beispiel. Und damit ist es aber natürlich sehr entscheidend, was kommt wann ins kindliche Gehirn. Das hat Singer, Max-Planck-Direktor in Frankfurt gewesen, in der Frankfurter Allgemeinen formuliert, als Kindererziehung ist gleichzusetzen mit mikrochirurgischen Eingriffen ins Gehirn. Also wir manipulieren, wir verändern sozusagen das Kind dadurch, dass wir das erziehen. Das ist bedeutend, wenn es nachher darum geht, kann man auch Straftäter umerziehen sozusagen. Und ich habe das Bild hier auch genommen, um zu sagen, man kann nicht genug in die frühe Kindheit investieren. Deswegen sind in den USA, sind in Finnland ja zum Beispiel Kindergärtnerinnen, die Abitur haben müssen, um als Kindergärtnerin arbeiten zu können. Und wie wichtig das ist, zeigt jetzt die Studie, die mit über 8700 Zwillingspaaren gearbeitet hat und untersucht hat, wie weit gibt es so einen allgemeinen, hier kognitiven, intellektuellen Faktor, der G für allgemeinen Intelligenzfaktor genannt wurde. Wie weit ist der genetisch bedingt, wie weit umweltbedingt? Und die Forscher fanden, im Alter von 6 bis 7 Jahren sind 74% Umwelt, 23% Genetik. Also die Masse kommt von außen rein ins Gehirn beim Kind von 6 Jahren. Mit 13, 14 hat sich das Verhältnis aber umgekehrt. Dann ist 62 Genetik und 33% Umwelt. Also das heißt, wir werden immer starrer im Verhalten, weil immer mehr genetisch bedingt, je älter wir werden. Und das erklärt sich daraus, dass wir zwar zu Beginn bei der Geburt einen bestimmten Genpool haben, aber von dem ist weniger als die Hälfte aktiv. Die andere Hälfte wird aktiv erst in Interaktion mit der Umwelt. Das heißt, wenn die Umwelt schlecht negativ ist, werden sozusagen die falschen Gene aktiviert, wenn die Umwelt positiv ist, die richtigen Gene. Okay, das als Vorspann sozusagen. Und jetzt komme ich zu dem Hauptbereich Hirnaktivität, Hirnabhängigkeit von Persönlichkeit und Verhalten, das heißt zu den Thesen, dass Hirnschäden zu Veränderungen von Persönlichkeit, Charakter, Selbstbild führen und Menschen sich in ihrer Persönlichkeit in Abhängigkeit von Umwelteinflüssen ändern, wobei es eine direkte Beziehung gibt zwischen Hirnaktivität und Verhalten. Darauf hat schon Freud hingewiesen, will ich nicht näher darauf eingehen. Der hat insbesondere betont, das Allermeiste, was wir ins Gehirn kriegen, kriegen wir unbewusst ins Gehirn. Weiß man inzwischen, 95% geht unbewusst ins Gehirn, ist trotzdem aber verhaltenswirksam, also wirkt sich später auf unser Verhalten aus. Und nochmal zurück zu den Kindern. Wir wissen, egal ob Kind oder Erwachsene, alles, was auf uns einwirkt, verändert unser Gehirn. Das kann positiv, grüner Pfeil oder negativ sein. Aber bei Kindern ist es so, wie zu Anfang auch gesagt, bei Geburt sind die nackten Nervenzellen mit wenig oder so gut wie keiner Verästelung vorhanden. Dann im Alter von 2-3 Jahren ist ein Maximum von Verästelung. Alles wird mit allem verschalten. Und dann geht es aber bis zur Pubertät wieder teilweise zurück. Also nur das, was wirklich gebraucht wird, was wirklich immer wieder gefragt ist, bleibt verknüpft. Das andere geht zurück. Gelingt der Prozess nicht, also der Rückgangprozess zwischen 3 und 14 Jahren, kommt es zu Störungen, die zu sehr negativen Verhaltensweisen oder auch zu schizophrenen Erkrankungen führen können. Das heißt, auch hier in dem Bild symbolisiert, wir haben eine bestimmte Ausstattung von unserer Genetik, wir haben nach Geburt und bei Geburt Stimulation durch die Umwelt und es ist jetzt eben wichtig, wie ist die Stimulation, ist die positiv, dann kommt es zu einer verbesserten Hirnfunktion, ist die negativ, dann kommt es zu Entwicklungsstörungen und Fehlschaltungen und damit zu einem negativ geprägten Gehirn. Wie die Umwelt aufs Gehirn einwirkt, zeige ich Ihnen jetzt an einem Beispiel von Affen. Sie wissen, alle Affen haben, zumindest die Männchen, eine sehr strikte Hierarchie. Das dominante Alpha-Tier bis hin zum ganz hinten angesiedelten Omega-Tier. Und was die Forscher hier untersucht haben, war, wie weit empfinden die Affen Lustvolles, wenn sie in einer Gruppe sind mit anderen Tieren oder auch allein. Und es zeigt sich, wenn der dominante Affe im Einzelkäfig ist, dann hat er genauso wenig positive Empfindungen wie das arme Omega-Tier. Bei beiden wird wenig Dopamin in einem bestimmten Hirnbereich ausgeschüttet. Wenn die Tiere aber sozial in eine Gruppe aufgezogen werden, dann leuchtet sozusagen das Gehirn von dem Dominanten, weil er alle Männchen verprügeln und sich alle Weibchen schnappen kann. Während der arme Omega-Affe kann immer noch nur stillhalten und wird verprügelt, setzt damit kein Dopamin frei. Da sehen Sie, wie die Umwelt sich direkt aufs Gehirn zurückkoppelt. Und das ist ja auch die These. Wir wissen, alles, was wir tun, wird durch unser Gehirn kontrolliert. Das war schon im Mittelalter so, dass irgendwelche Gaukler von Ort zu Ort zogen und sagten, sie könnten das ist hier abgeschnitten, das Bild, hier unten müssten so Steinchen liegen, die Steine des Törichtseins aus dem Hirn der Betroffenen rausoperieren und die eher Törichten ließen das dann auch mit sich machen. Also man ging davon aus, da gibt es Beziehungen zwischen Gehirn und Verhalten. Und es ist, was heutzutage, und jetzt will ich endlich zur Gewalt kommen, zunehmend gemacht wird, dass man versucht, eben, wie es hier heißt, den psychopathischen Geist zu untersuchen. Beispiel ist hier ein Herr Kent Kiel, der das in Texas und anderen amerikanischen Südstaaten macht. Er hat die These, wer schwerer Straftäter ist, hat Veränderungen hier in der Hirnmitte, in dem inneren Kreis, den sogenannten paralimbischen Hirnregionen. Und was er dazu tut, ist, er fährt mit so einem Lastwagen, in dem ein Hirnscanner drin ist. Sie sehen die Siemens-Reklame, von Gefängnis zu Gefängnis und untersucht die Strafgefangenen, wie weit die Hirnveränderungen zeigen. Und inzwischen hat er einiges publiziert, was belegt, bei denen gibt es fast immer entsprechend Hirnveränderungen genau in den vorhergesagten Regionen. Dass wir unser Verhalten direkt ändern können, wenn wir aufs Hirn einwirken, hat beispielsweise ein Nobelpreisträger, ein Amerikaner, gezeigt, der aus Spanien stammt, der José Delgado. Was der gemacht hat, war, dass er so einen Stier hier hatte in der Stierkampfarena und dem hatte Elektroden ins Gehirn implantiert, die sozusagen dessen Aggression unterbinden sollten oder auch hervorrufen. Das heißt, hier steht der Delgado mit dem Funkgerät, da sehen Sie die Antenne, der Stier rennt auf ihn zu, der andere ist schon auf die Barrikaden gesprungen, der Delgado drückt nur auf den Knopf und der Stier kauert vor ihm nieder. Also eine sehr gute Demonstration, dass man durch Eingriffe ins Gehirn und sei es durch punktuelle Stimulation Verhalten schlagartig umkehren, verändern kann. Und heutzutage wird sowas ja auch schon bei Patienten angewandt. Wir machen das in Brasilien mit Schädelhirnverletzten. In Deutschland und anderen Ländern wird es mit Parkinson-Patienten gemacht, denen man auch Tiefenelektroden implantiert, die von außen gesteuert werden können und die bewirken, dass dann bestimmtes Verhalten sich verändert. Also die Patienten nicht mehr so einen Tremor haben, nicht mehr zittern oder normal gehen können. Der Delgado, der hier jetzt noch genannt und gezeigt ist, der hat dazu auch ein Buch geschrieben, physische Kontrolle des Gehirns, des Geistes für eine psychozivilisierte Gesellschaft, wo er also sagt, das ist die Zukunft, man sollte quasi über elektrische Stimulation Menschen für die soziale Gesellschaft, für die Gesellschaft guten Menschen machen können. Es gibt jetzt subtilere Methoden, die haben wir auch am Max-Planck-Institut angewandt, sogenannte repetitive transkraniale Magnetstimulation, wo man mit so einer Magnetspule einfach eine Weile über dem Kopf bleibt. Wir haben keinen Sinn für Magnetismus, manche Tiere, Vögel haben den als Zugvögel. Trotzdem zeigt sich über die Magnetreizung kann man Verhalten beeinflussen. Man kann also beispielsweise bewirken, dass sich Moral erhöht oder auch das Gegenteil, dass Menschen dann mehr Dinge als noch tolerierbar ansehen, die ohne die Magnetstimulation eher als unmoralisch und verboten eingeschätzt werden würden. Das heißt, man kann durch bestimmte Methoden die beeinflussen, wie jemand quasi denkt. Und die These ist natürlich, man kann, sowas ist nachhaltig verändert bei der Masse der Straftäter, die haben ein verändertes Gehirn, was man allerdings möglicherweise immer noch durch entsprechende therapeutische Maßnahmen korrigieren kann. Es gibt aber auch, das zeige ich nur ganz kurz, den Spezialfall, wo jemand nach dem Hirnschaden sozusagen vom Saulus zum Paulus sich wandelt. Das war hier der Fall von einem Gefängnisinsassen, der im Gefängnis einen Schlaganfall hatte, und vorher war er also aggressiv, hat gewalttätige Straftaten begangen, mit Drogen gehandelt, und danach, sagte, wurde er nach dem Schlaganfall völlig umgedreht. My life is 100% better. Er hat angefangen, Gedichte zu schreiben, Skulpturen zu machen, Gemälde zu malen und Ähnliches. Also wurde völlig verändert. Angeblich gibt es so rund ein halbes Dutzend Fälle auf der Welt, wo eine plötzliche Hirnschädigung jemand im Verhalten stark ins Positive verbessert. Das Normale ist das Umgekehrte, und da kann man sogar vorhersagen, wann jemand eher sich als Psychopath verhält, in Abhängigkeit eben unter anderem auch von Genetik, den Überträgerstoffen und den Hormonen im Gehirn. Und im Gehirn selbst gibt es bestimmte Regionen, die immer wieder genannt werden, weil wenn die verändert sind, dann kommt es häufiger zu Delinquenz. Das sind einmal Regionen hier vorne im Stirnhirn, dann hier in der Seite die sogenannte Amygdala, Mandelkern, die besonders für Emotionen wichtig ist, und noch weitere Regionen. Ich will jetzt erstmal Beispiele für das Stirnhirn geben. Da ist ein ganz berühmter Fall, der immer wieder bis heute zitiert wird, schon 1848 zum ersten Mal publiziert worden. Das war ein Vorarbeiter in Amerika, der bei der Konstruktion von Eisenbahnschienen oder der Verlegung besser tätig war, und da haben die mit Dynamit gearbeitet, und er hielt die Eisenstange von 1,12 Meter Länge, 4 Zentimeter Durchmesser, so in einer Hand, und hat die auf den Stein geschlagen, als dadurch ein Funke auf das nahegelegene Dynamit sprang und ihm die Stange von unten durch den Kopf schoss, oben wieder rauskam. Sein Schädel ist noch in Harvard im Museum heute zu finden. Später wurde es dann hier mit dem Computermodell rekonstruiert. Interessant war, obwohl, wie gesagt, 1848, dass der das überlebt hat. Nach 2 Monaten konnte er wieder arbeiten, hatte sich aber im Verhalten massiv geändert. Er hatte zwar die intellektuellen Fähigkeiten behalten, konnte weiterhin normal sprechen, normal rechnen und laufen und sehen mit einem Auge. Das andere war hier rausgedrängt worden durch die Eisenstange. Aber was sich geändert hatte, war seine Persönlichkeit. Er galt als sehr unstet, als sehr unwirsch, als ständig sich ändernd, hat auch ständig seine Berufe gewechselt. 21 Jahre später ist er gestorben, und dann hat ein Arzt, Harlow, 1869 über ihn ein Buch geschrieben, wo er sagt, das Gleichgewicht oder die Balance sozusagen zwischen seinen intellektuellen Fähigkeiten und den tierischen Trieben schien zerstört zu sein. Also das heißt, er hat sich eher, wie er meint, tierisch triebhaft verhalten und nicht mehr so überlegt distanziert, wie man das normal von einem Vorarbeiter erwarten müsste. 40 Jahre später hat in der Schweiz eine Ärztin über ähnliche Fälle geschrieben. Damals durfte man in Deutschland als Frau noch nicht mal studieren an der Uni. Da hat sie in der Veröffentlichung hier so rund 20 Fälle von Patienten mit Stirnhirnschäden gesammelt und beschreibt die sehr detailliert. Auch zum Beispiel ein Schweizer Kirschnermeister, der vorher der akkurate Handwerksmeister war, aber danach nur seine Mitpatienten hänselte und sich in der Klinik beschwerte, er sei Chateau Lafite-Wein gewohnt und nicht das Surizyk, was er jetzt vorgesetzt bekäme zum Trinken. Oder als er den Klinikchef draußen in Zürich in der Stadt traf, hat er ihm sowas an den Kopf geworfen wie, na Alter, machst du auch blau? Also Dinge, die er sich früher nie getraut hätte, was die Frau Welt eben dann auf den Stirnhirnschaden zurückführt. Und es gab eine Zeit so nach dem Zweiten Weltkrieg, um den Zweiten Weltkrieg bis zu Beginn der 60er Jahre, wo man noch keine entsprechenden Psychopharmaka hatte, um schwerere psychiatrische Krankheiten in den Griff zu kriegen, wo man stattdessen auf die Idee kam, mittels Psychochirurgie zu agieren und wo dann man die Idee hatte, das Stirnhirn bremst, hemmt die hinteren Hirnbereiche und man muss deswegen entweder das Stirnhirn entfernen oder man kann das auch relativ simpel machen, was dann jeder Hausarzt gemacht hat mit den drei Instrumenten hier. Im Auge haben wir einen sehr dünnen Knochen, da reinfahren, dann 20, 30 Grad nach links und rechts die beiden Stößel drehen, die 7 Zentimeter tief im Gehirn waren. Hier ist so eine Operation gezeigt, wie der mit dem Hammer da den Stößel reinstößt und auf die Weise das Stirnhirn abtrennen. Das heißt, man hatte die Idee, wir können Verhalten ändern und es wird später massiv ausgeweitet bis hin zu Neurotizismus, Homosexualität und was nicht alles, weil es eben so in 5 Minuten ambulant ging und die meisten das überlebten. Also man konnte nur manchmal eben Blutgefäß treffen und dann verstarben die Patienten unter Umständen. Also das wurden Tausende auf die Weise in den 50er und 60er, vor allem 50er und 40er Jahren operiert. Andere Bereiche, wo das Stirnhirn immer wieder zutage tritt, ist, dass man findet, dass bei Straftätern, insbesondere bei Mördern, häufig Stirnhirnänderungen sind. In Italien hat ein Fall Furore gemacht, den Namen kann ich nennen, weil der auch im Internet so zu finden ist, von dem Gianfranco Stefanin, der mit 25 Jahren schon 6 Leute umgebracht hatte und wo man dann aber fand, er hatte einen riesengroßen Tumor im Stirnhirn und die Frage ist dann zumindest, hätte er die 6 Leute auch umgebracht, wenn er nicht den Tumor im Stirnhirn gehabt hätte. Ein anderer Fall, gleichartig in den USA, war von einem Lehrer, der mal pädophil wurde, sich an 2 Kindern sexuell verging, verurteilt wurde, bevor er ins Gefängnis eingeliefert wurde, klagte er ständig über massives Kopfweh und man fand dann, dass er auch einen sehr großen Tumor, der von außen hier aufs Gehirn drückte, im Stirnhirnbereich hatte und nachdem man den entfernt hatte, verschwand auch seine Pädophilie wieder. Noch ein Bereich, der uns jetzt mehr angeht, wir werden immer älter und damit steigt auch die Anzahl von Leuten, die an Demenz erkranken, exponentiell an und unter den Demenzerkrankungen gibt es neben Alzheimer eine Form, die sich frontotemporale Demenz nennt und noch eine Nebenform, frontotemporale lobare Degeneration. Die sind hier in der Abkürzung genannt, FTD, frontotemporale Demenz und die lobare Degeneration. Und man weiß, dass von Patienten, die Delikte begehen, die allermeisten Patienten entweder eben hier die frontotemporale Form haben oder die frontotemporal-lobare, die dann Delikte begehen, Diebstahl, Beschädigung von fremdem Eigentum, Einbruch, körperlich sich zur Schau stellen, urinieren und was nicht sonst noch. Im Gegensatz zu Alzheimer-Patienten, bei denen das kaum vorkommt. Also muss man fragen, sind die Patienten zur Rechenschaft zu ziehen, die sich wahrscheinlich ihr ganzes Leben hindurch gesetzestreu verhielten, aber jetzt im Alter dann mit mal abweichen, vermutlich eben, weil sich ihr Hirnbereich und insbesondere ihr Stirnhirnbereich verändert hat. Sowas kommt auch schon bei Kindern vor und nicht nur bei Kindern, auch bei Affen hat man hier gefunden. Das heißt, wenn Kinder sehr malträtiert werden, sozial negativ erzogen werden oder auch wenn Affenkinder von ihrer Mutter weggenommen werden, dann findet sich bei beiden ein zu viel an Verbindungen in zwei Hirnregionen und zwar ziemlich identisch, orbitofrontal, anterior cingulär, was andeutet, dass die sich eben, weil sie sozial nicht adäquat sich entwickeln konnten, auch auf Hirnebene sich nicht adäquat entwickeln können. Inzwischen macht man da auch Untersuchungen mit Hirnbildgebung, wo man hier der Adrian Raine versucht rauszukriegen, wie sieht das Gehirn von Mördern aus und von normalen Leuten. Normale Leute zeigen eben mehr Aktivität, Stoffwechselaktivität im Stirnhirn. Beim Mördern ist die minimiert. Also ein Beispiel, dass das Stirnhirn sehr stark korreliert mit bestimmten negativen Verhaltensweisen, dann, wenn es selber nicht richtig funktioniert. Die zweite Region, die ich genannt habe, war die Amygdala. Die Amygdala ist mit Emotionen verknüpft. Das heißt, in dem Beispiel hier, wenn der Wanderer auf die Klapperschlange trifft, dann kommen über das visuelle System Signale an die Amygdala. Und die bewirkt, dass Kreislauf, Atemfrequenz, Herzschlag, Blutdruck hochgehen und die Muskeln aktiviert werden und der schleunigst rückwärts läuft. Also das, was die normale Amygdala, die gesunde Amygdala tut, wenn die Amygdala jetzt überaktiv ist, führt es zu eher gewalttätigem Verhalten. Und da gibt es eine Reihe Fälle, da will ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Das andere ist, wenn die Amygdala unteraktiv ist, dann kommt es auch zu Veränderungen im Sozialverhalten. Wir hatten erst in Deutschland ein Geschwisterpaar und dann wurde mir von einem BBC-Reporter gesagt, in Südafrika gibt es eine Reihe davon, die alle ein Krankheitsbild haben, was sich Urbach-Wiethe-Krankheit nennt und was dazu führt, dass die Amygdala verkalkt, also die Nervenzellen dort absterben. Und das kann man auch sehr deutlich im Bild sehen, hier die verkalkten Amygdala links und rechts. Und Konsequenz ist, dass derartige Menschen nicht in der Lage sind, sich normal zu verhalten. Also die sind eher distanzlos, gehen auf andere sehr direkt zu. Also wo ich da war, kam der eine Patient, nachdem ich ihm die Hand schüttelte, sagte: Hans, why didn't you bring me a beer stein? You come from Germany. Also ich hätte ihm einen Bierkrug doch wenigstens mitbringen sollen. Und die sind auch alle sozial wenig angepasst und zeigen auch keine Angst, was es auch nicht leichter macht für sie in der sozialen Umwelt, sich zu behaupten. Hier ist ein Fall aus den USA, wo es heißt Amygdala gone, she knows no fear. Also die zum Beispiel in so ein exotisches Zoohaus geführt wurde, wo sie sofort sich übers Terrarium hermachte und eine Giftschlange da mit bloßen Händen rausziehen wollte. Es gibt auch andere Fälle, kann man im Internet finden. Charles Whitman, der aufgrund von Epilepsie immer wieder übersteigerte Amygdala-Aktivierungen hatte, das auch in einem Brief oder in mehreren Briefen schrieb, sich auch an Ärzte wandte, dort aber kein offenes Ohr fand und dann eines Tages eben an einer amerikanischen Universität auf den Turm mit Gewehren bewaffnet lief und 14 Leute erschoss und 38 weitere Verwundete, bevor ein Polizist ihn selbst tötete. Also auch hier sieht man, veränderte Amygdala-Aktivierung führt zu sehr krassen Ausnahmen im Verhalten. Wir wissen aber auch, dass sowas schon in Kindheit und Jugend passiert, dass es also Jugendliche und Kinder gibt, die sozusagen atypische Empathie zeigen, das heißt, wo die Verbindung zwischen Stirnhirn und Amygdala reduziert ist und als Konsequenz davon empfinden die beispielsweise kein Mitleid, wenn jemand sich hier die Finger einklemmt oder können nicht erkennen, ob jemand ein furchtsames Gesicht hat. Man kann sich da vorstellen, die Fälle, die vor ein, zwei Jahren durch die Presse gingen mit den U-Bahn-Schlägern, dass so ein Jugendlicher eben gar nicht erkennt, dass einer furchtsam reinschaut, eher denkt, der will ihm was, der ist aggressiv und dann sagt lieber, hau ich zuerst zu, bevor der mich verprügelt und so also eine Reaktion kommt, die eigentlich eben sozial nicht adäquat ist. Es gibt eine amerikanische Neuropsychiaterin, die Dorothy Lewis, die hat ihr Leben lang Strafgefangene untersucht, die alle schon zum Tod verurteilt waren. In der Studie hier zum Beispiel 18-Jährige, wo sie fand, 15 von denen hatten starke psychiatrische Krankheitsbilder, alle 18 hatten einen neurologischen, also einen Hirnschaden gehabt, welcher Art auch immer. Keiner hatten oder so gut wie keiner hatten beide Elternteile und alle wurden schon sehr früh verhaltensauffällig in der Kindheit. Also ihre Schlussfolgerung ist, wenn so negative Konstellationen da sind, dann hatten die Leute eben weit weniger Chancen, normal zu bleiben, als andere, die wohlbehütet im Elternhaus aufwachsen. Was hinzukommen kann, ist, hatte ich immer wieder am Rand erwähnt, die Genetik. Ups, was ist jetzt passiert? Okay. Und zwar gibt es bestimmte sogenannte Genallele, Genstrukturen, die sich auswirken auf bestimmte Enzyme, die wieder Neurotransmitter verstoffwechseln. Und wer da sozusagen das falsche Genallel hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eher gewalttätig. Da gab es also in Holland Familienclans, wo alle mehr oder minder, alle Männer zumindest hochgradig strafauffällig waren und das Genallel findet sich vor allem auch bei Männern. Das hat man dann in späteren Studien verifiziert, dass es eben bestimmte Genstrukturen, Genotypen gibt, die einen von Natur aus sozusagen sehr aggressiv machen. Und in Schweden, da kommt man ja an den Genpool von allen ran und hat dann hier zum Beispiel von über mehrere Jahre, so viele Einwohner hat ja Schweden nicht, von 12,5 Millionen Schweden geschaut, wer wird da am ehesten gewalttätig. Und das waren überraschenderweise Frauen, die in höheren sozioökonomischen Gefilden waren. Hätte man nicht erwartet, aber ist was rauskam. Das heißt, wir haben, ich könnte noch 1000 Beispiele dazu bringen, sehr vielfältige Konstellationen, wo eben Hirnschäden, Hirnveränderungen sehr direkt mit Gewalttätigsein verbunden sind. Was soll man daraus machen? Da gibt es selbst Juristen wie den Herrn Pehler, von dem ich die Übersicht hier habe, hier unten zitiert er sich selber, das Ende der Schuld in der Deutschen Richterzeitung schon 40 Jahre her, wo er eben sagt, ja, Leute können im Grunde nichts dafür, dass sie straffällig werden, weil eben im Grunde die Kombination aus Genetik, Umwelteinflüssen, die insbesondere in Kindheit und Jugend auftraten und dann bestimmte aktuelle Konstellationen dazu führen, dass die Strafe auffällig werden. Ich meine, wir kennen sowas, das hat der Harald Welzer, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe, der hier in Berlin ist, in einem Buch auch veröffentlicht, Täter wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden, wo er also Fälle wie Eichmann und andere aus der Nazi-Zeit aufgegriffen hat und eben auch beschreibt, dass das praktisch die Umweltkonstellation, die Ideologie der Nazis bewirkt hat, dass die praktisch Brainwashing, eine Hirnwäsche kriegten und sich dann entsprechend ohne weiteres ja, so veränderten, dass sie zu Massenmördern wurden. In England hat man dann aber wieder verworfen unter der Regierung von Tony Blair einen Ansatz vertreten, wo man sagte, wenn es jetzt schon Kinder gibt, die früh schon strafauffällig werden, sollten wir dann die nicht schon früh auch erfassen und damit sozusagen schon früh so eine Checkliste machen für Kindern, die ein Risiko haben, straffällig zu werden, um dann auch stärkere Unterstützung für derartige Problemfamilien anzubieten. Also die Idee war, dass man die DNA von denen erfasst und in entsprechenden Datenbanken sammelt, dass die Polizei mehr Macht bekommt, mehr Videokameraüberwachung da sein sollten und eine Reihe weiterer Geschichten, die dazu führen sollten, dass man im Grunde eine Kartei anfertigt von Kindern und deren Eltern, die in so einem Risikobereich später strafauffällig zu werden leben. Das hat man, wie gesagt, dann aber doch nicht verwirklicht, weil da zu viel Widerstand kam und wahrscheinlich auch zu Recht. Was sollte man also tun? In meinen Augen sollte man die Determiniertheit von Straftätern anerkennen und man sollte dann darüber nachdenken, gibt es außer in die Justizvollzugsanstalt stecken alternative Methoden, die natürlich alle auch ihre ethischen Probleme haben, auf die Gadgets gehe ich gleich noch ein, Medikamente zu geben, Hormongaben, also man weiß ja, Hormone beeinflussen unser Leben sehr massiv, Testosteron macht aggressiv, deswegen dürfen junge Israelis, junge Palästinenser an hohen Feiertagen nicht nach Israel, ab 35 dürfen aber Männer aus Palästina nach Israel, weil die wahrscheinlich weniger Testosteron haben, weniger aggressiv sind. Man weiß überhaupt, dass der größte Risikofaktor im Gefängnis zu landen ist, männlich zu sein. Also weil männliche Aggression viel eher Gewaltaggression ist, während weibliche Aggression sozusagen mehr trickreicher ist, also Frauen töten eher auch mit Gift und nicht mit Hammer auf dem Kopf und Ähnlichem. Man kann aber auch an sozusagen gute Hormone, Bindungshormone denken, Oxytocin, Vasopressin, Oxytocin kann man als Nasenspray geben. Die Wirkung ist unmittelbar. Die Leute unterschreiben dann einen Vertrag, dass sie ihnen 100 € schenken, den sie sonst nie unterschrieben hätten. Also ganz so weit geht es nicht, aber in der Tendenz ist es doch so, dass man vertrauensseliger, vertrauensvoller wird, wenn man Oxytocin beispielsweise injiziert oder in die Nase gespritzt kriegt. Alternative habe ich hier auch für einen Strafvollzug unten das Modell Norwegen, was sich die Norweger halt leisten können, mit 4 Millionen Einwohnern, viel Öl und viel Geld, dass man die Strafgefangenen dort eben nicht in ein geschlossenes Gefängnis bringt, sondern auf eine Insel, wo ein oder mehrere Farmen sind und wo sie sich selbst organisieren sollen, die Farmen bewirtschaften, entscheiden, wer melkt die Kühe, wer schneidet das Gras und so weiter. Und die Wachpolizisten, die auf der Insel sind, sind da nur tagsüber und ohne Pistolenbewaffnung, und nachts sind gar keine Wachleute auf der Insel, und es funktioniert bis jetzt trotzdem, ohne dass es zu weiterem Mord oder Totschlag käme. Also das als eine Alternative zu dem, dass bei uns das, ähnlich wie man von Drehtürpsychiatrie spricht, auch auf der Ebene der Gefängnisse sowas gibt. Wer einmal dort landet, landet immer wieder da. Also die bisherigen Therapiemethoden haben sich als relativ unwirksam erwiesen. Die Leute, also die Gefangenen, zeigen zwar Coping-Strategien, dass sie den Mitgefangenen nicht mehr verprügeln, ihm nicht mehr die Zähne ausschlagen, sondern ihn umarmen und was Nettes sagen, aber das tun sie dann, so zeigen die Untersuchungen, doch nur, um für sich Vorteile zu bekommen, also schneller entlassen zu werden wegen guter Führung. Und sobald sie dann 1,5 Jahre draußen sind, verfallen sie wieder in das gleiche Aggressions- und Gewaltmuster. Also ich hatte gesagt, es gibt deswegen radikale Vorschläge wie den mit den Gadgets. Also hier ist es der Canavero in Italien, der gesagt hat, gut, Leute sind so, die haben antisoziale Persönlichkeitsstörungen, sind Psychopathen, haben keine Empathie, verhalten sich antisozial, und freien Willen gibt es sowieso nicht. Also was können wir machen? Und er schlägt jetzt vor, sogenannte elektrische Gadgets anzuwenden, also praktisch ähnlich wie bei Tiefenhirnstimulation über elektrische Beeinflussung der Hirnaktivität, das Aggressionspotenzial zu dämpfen. Er sagt, wir benutzen ja auch sonst irgendwelche Fußfesseln. Das ist ja auch ein Eingriff in die persönliche Freiheit des Betroffenen. Warum dann nicht auch sowas benutzen? Das sei gar nicht so weit hergeholt. Die meisten von uns werden es dennoch erstmal weit hergeholt finden, aber das sind beispielsweise Vorschläge, andere Vorschläge eben Medikamente zu geben, die das Moralniveau erhöhen. Auch da ist natürlich ein Eingriff in die Persönlichkeit sicher gegeben, aber wenn Sie sich wieder zurückerinnern, was ich sagte mit dem Zitat von Wolf Singer, Kindererziehung ist vergleichbar mit mikrochirurgischen Eingriffen ins Gehirn, dann ist so eine Gabe von Pillen auch nichts anderes. Und wir wissen ja, es gibt eine Reihe von Patienten in der Psychiatrie, die quasi zwangsverordnet Medikamente einnehmen müssen, weil sie sonst aggressiv gegen die Umwelt wären oder sich selber die Augen auskratzen würden oder was immer. Gut, damit will ich zum Abschluss kommen, indem ich zwei Wissenschaftlerinnen zitiere, die eben sagen, wir bewegen uns sozusagen zwischen Skylla und Charybdis in der Kriminologie. Es gibt einmal die Leute, die sagen, dass bei Straftätern das gewalttätige Verhalten biologisch determiniert ist. Also die praktisch sagen, da ist alles völlig durch die Biologie erklärbar. Und es gibt dann die andere Seite, die sagen, das Potenzial an Hirnplastizität ist auch für schwere Straftäter grenzenlos. Also man kann jedem vom Saulus zum Paulus machen. Und sie sagen dann, in der Mitte liegt die Wahrheit. Also die Verteidiger des ersten Ansatzes, also alles ist biologisch determiniert. Vergessen, dass die Umwelt tatsächlich verändert, und die anderen, die ganz für die Umwelt sind, vergessen, dass tatsächlich Gene durchaus was ausmachen können und, wie ich gesagt habe, Hormone wie Testosteron auch durchaus was ausmachen. Das sehen Sie ja auch im Tierreich, dass da die Männchen meistens die aggressiveren sind. Und damit also zum Schluss wieder die Konstellation: Umwelt, Genetik, Gehirn und gegenwärtige Lebensumstände bestimmen, wie wir uns verhalten, ob wir moralisch sind oder nicht. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Markovic, für den wirklich interessanten Vortrag. Viele Facetten, die angesprochen wurden, keine klaren Klärungen, keine uniliteralen Lösungen für das gesamte Problem. Ich bin mir sicher, dass es da eine ganze Reihe von Fragen gibt. Ja, bitte.
Wir haben ja vorgestellt, Literatur zur Schuld und Strafe. Und das neueste Werk erschien 2005. Gibt es da nichts Neueres? Wir haben 2018. Ist das also ausgesungen in der Wissenschaft, diese Frage? Kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, natürlich gibt es da Neueres. Das ist nur deswegen von 2005, weil mir der Herr Pehler, der Jurist, das Bild 2005 gegeben hat. Und ich habe das Bild einfach übernommen. Das ist der einzige Grund dafür. Da gibt es natürlich gerade jetzt sehr viel Neueres. Und ich kann darauf, weiß ich nicht, wie schnell zurückkommen, wahrscheinlich nicht so sonderlich schnell. Gerade am Anfang von mir und Herrn Merkel das hier gezeigt, was aus den letzten Jahren ist, zu Gehirn auf der Anklagebank, Bedeutung von Hirnforschung für Ethik und Recht, wo wieder derartiges aufgegriffen worden. Ich kann Ihnen dazu ein halbes Dutzend Publikationen von mir schicken, die alle nach 2010 gemacht sind.
Bei den Eingriffen, bei den chirurgischen in den Frontalhirnbereich, ist da anschließend eine Verbesserung gewesen oder kann man das gar nicht sagen?
Ja, die Frage hätte fast kommen sollen, müssen. Es gab sicher bei, sagen wir, rund 30% der Patienten eine bedeutende und anhaltende Verbesserung. Das waren die Patienten, die vorher schwere psychische Krankheiten hatten, Schizophrenie zum Beispiel. Es gab aber doch eine große Anzahl, die sich nicht verbessert haben. Und man muss ja sehen, Wissenschaftler neigen dazu, nur die positiven Ergebnisse zu publizieren. Also sind vor allem die publiziert worden, wo Erfolge zu finden waren. Also beispielsweise einer, der vorher in der Psychiatrie war und dann Minister im japanischen Kabinett wurde. Also das ist so ein Fall, der publiziert wurde. Und es ist auch natürlich häufig so gewesen, dass die Patienten, die den Operationen unterzogen wurden, von Anfang an auf einem eher niedrigen intellektuellen Niveau waren, sodass die kaum noch absinken konnten, sondern eben im Gegenteil vielleicht sich doch ein bisschen verbessert haben, weil sie dann strukturierter mit der Umwelt umgehen konnten. Also es ist sicher keine Ruhmesgeschichte der Psychiatrie gewesen, das anzuwenden, vor allem keine Ruhmesgeschichte, das dann auszuweiten auf Bereiche, die nichts mehr mit psychiatrischen Krankheiten zu tun hatten oder nur sehr wenig. Aber es zeigt auf der anderen Seite die Hilflosigkeit in der damaligen Psychiatrie, wie umgehen mit Leuten, die man noch 50 Jahre davor angekettet hat und wo man nichts mitmachen konnte. Also der sozusagen Erfinder der Psychochirurgie, Egas Moniz, ein Portugiese, der kam da nur per Zufall drauf. Und zwar deswegen, da gab es 1935 in London den Weltkongress für Neurologie und da hat ein Amerikaner zwei Schimpansen im Käfig an Eingang gestellt und die waren lieb und zahm und jeder konnte denen die Hand geben. Und der Moniz hat gefragt, ja, was ist mit denen passiert? Und die hatten eben eine Stirnhirnabtragung gehabt und waren von daher eher zutraulich. Und dann hatte der die Idee, okay, mache ich das mit meinen Patienten auch. Und hat dann erst einfach Loch gebohrt, Alkohol reingeschüttet. Das hat nichts gewirkt. Und dann kam er auf die Idee, rauslöffeln. Und dann kam ein Amerikaner, der Freeman, auf die Idee, warum das so kompliziert machen und so groß aufmachen. Das machen wir 5 Minuten, indem wir von unten da durchgehen. Und so kam das dann zu der Masse der Hirnoperationen, die sich da dann auch ausweiteten und die erst wieder gebremst wurden, als dann Pharmafirmen Ende der 50er Jahre entsprechende Medikamente auf den Markt brachten.
Ja, vielen Dank. Das war ein sehr interessanter Vortrag. Eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung, also Philosophen sind, die meisten sind Kompatibilisten.
Die dann eben doch sagen,
die sagen, es gibt beides.
Bedingt freien Willen.
Und die Frage ist, ob man das einem Akteur zurechnen kann, ist die Frage. Und es gibt zwar, alles ist determiniert, aber es gibt kaum libertäre Positionen, also die. Die Frage ist, also der Singer, der stellt sich eine anderes Rechtssystem vor. Und zwar sagt der ja, dass man die Konzeption der Schuld und Bestrafung aufgeben sollte, aber dass Strafe noch andere Funktionen hat, wie zum Beispiel Schutz der
Umwelt,
der Umwelt, die Abschreckung und Resozialisierung. Und das könnte man doch, das wäre doch eine Möglichkeit, damit umzugehen, dass man die Idee der Schuld und Strafe aufgibt, aber dennoch sagt, man muss Leute bestrafen aus diesen pragmatischen Gründen und die können sogar höher sein, die Strafen, hat der Singer gesagt dazu. Also jetzt wollte ich Sie fragen, was Sie von dieser Position halten.
Teils zustimmen, teils nicht. Also ob jetzt die Strafen höher sein müssen, da sehe ich nicht so recht den Sinn dahinter als die wir jetzt schon haben. Ich sehe auf der anderen Seite, das hatte ich auch kurz angedeutet, man kann so Straftäter, die einen Mord begangen haben, jetzt ja nicht frei weiter rumlaufen lassen. Ich will auch nicht, dass meine Tochter vergewaltigt wird von jemand, der vorher schon 2 andere Frauen vergewaltigt hat. Also da muss man sicher die Bevölkerung vorschützen. Das denke ich, ist wird niemand was gegen haben können. Und ich bin natürlich d'accord mit Singer, wenn er sagt, das Schuldprinzip als solches sollte man aufgeben, weil, und da sage ich eben genau die Determinanten, weil eben Konstellation bei Geburt, Anlage, Genetik, Umweltkonstellation, gegenwärtige Situation bedingen, wie sich einer verhält. Denn jeder Mörder müsste sich eigentlich sagen, aber auch jeder Lottospieler, die Chance, dass man mich nicht erwischt, ist unter 7%. Also lohnt sich's ja eigentlich nicht, weil ich dann für eine wirklich Reihe von Jahren im Knast verschwinde und da kann ich nicht mein Glas Wein trinken, normalerweise zumindest nicht. Also wenn Mörder sich rational verhielten oder auch andere Verbrecher, dann würden sie die Verbrechen nicht begehen. Die begehen sie, weil sie in dem Moment eben nicht anders konnten. Der hier, den ich zu Anfang mit dem Brief zeigte, der hätte unter anderen Umständen sicher nicht seine Frau niedergestochen. Also wenn die jetzt nicht ihn angeschrien hätte und eher so aufgeregt gewesen wäre, dann ja, wäre er jetzt nicht lebenslang hinter Gittern. Genauso, ich war vor kurzem beim Schweizer Fernsehen eingeladen zu so einer Talkshow dazu. Da hatten die auch einen Ex-Mörder bei den Diskutanten und umgekehrt hatten sie eine Frau daneben, die von einem anderen fast ermordet worden wäre. Und die sagte, sie hat vor ihm Angst, auch nur 2 Meter daneben zu sitzen, obwohl sie weiß, der ist inzwischen garantiert nicht mehr in der Lage, jemand Zweites zu ermorden. Den hatten sie auch immer noch total verkleidet, dass man nicht erkannte, wer er ist. Und auch die Stimme verändert und so. Aber auch bei ihm, bei dem Mörder oder Ex-Mörder, wenn man Ex-Mörder sagen kann, war eben eine relativ einmalige Konstellation von Umwelt und dann auch 18 Jahre alt, also hoher Testosteronspiegel, dann noch Alkohol getrunken haben, also verändertes Gehirn, was dann die Straftat bedingte, die ja unter rationalen Gesichtspunkten er vermutlich nicht begangen hätte.
Inwieweit ist es gängige Verhaltensweise, Gehirne zu untersuchen bei schweren Straftätern? Wird das reinmäßig gemacht bei schweren Straftätern?
Also es wird so gut wie
eine krankhafte Veränderung dort ist, ein Tumor oder
wie auch. Es wird so gut wie nicht gemacht, leider, weil es halt teuer ist und aufwendig und weil man als Richter dann meistens doch nicht viel mit anfangen kann. Also man braucht dann wieder einen Gutachter, der einem sagt, ja, das hat eine starke Bedeutung oder ich weiß nicht, wie stark die Bedeutung ist, aber im Grunde wäre es natürlich wünschenswert, alle, die zumindest, sagen wir mal, zu 5 Jahren und mehr verurteilt werden, auch mit dem Hirnscanner zu untersuchen, ob bei denen eigentlich das Gehirn einigermaßen normal ist. Die andere Seite ist aber, und also in Amerika wird das weit häufiger auch gemacht, die andere Seite ist, man kommt da sehr schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Und zwar, wenn man das jetzt machen würde, mehr oder minder routinemäßig, dann wird man das auch mit dem Routinescanner machen, sagen wir 3 Tesla. Dann wird der Anwalt kommen, wenn man nichts findet, und wird sagen, da haben Sie den falschen Hirnscanner genommen. Sie müssen einen, der auf der Höhe der Zeit ist, von 10, 12 Tesla nehmen, denn nur der geht bis zu 200 Mikra runter, also 0,2 Millimeter runter und kann was Feines an Veränderungen finden. Oder der Nächste kommt dann, nee, die richtige Methode wäre die Fusion Tensor Imaging, nur damit kann ich Faserveränderungen sehen. Und noch ein Dritter wird sagen, das ist auch wieder, ist jetzt nicht mehr da, das Bild von dem Adrian Rain. Die Standard ist weiter unten. Die Standard-Kernspintomographie hilft sowieso nichts. Man muss sogenannte Positronen-Emissionstomographie nehmen, weil nur mit der kann ich den Stoffwechsel messen und kann sehen, selbst wenn die Hirnregionen als solche noch da sind, sehe ich damit, die arbeiten ja gar nicht mehr. Also es ist eine Veränderung, die sicher eine Bedeutung hat. Und wenn man sowas macht, kommt man aber auch schnell auf 5.000 Euro, weil man auch dann eine Vergleichsgruppe möglicherweise nehmen muss. Auch nur Männer, auch nur Leute um 25 oder so. Also das Ganze wird sehr schnell sehr teuer und würde dann auch relativ bald wieder zu einer Gutachterschlacht führen, wo der eine so oder andere anders sagt. Also ich bin ab und zu selber Gutachter vor Gericht und ich erlebe das auch. Also ich habe auch einmal hier in Berlin Moabit die Form von Hirnbildgebung angewandt beim Fall, wo es um Mord und Mordversuch ging. Aber es ist verdammt aufwendig und ich könnte auch andere Fälle wie anführen, wo dann immer wieder natürlich auch die Gegenseite Gegenteile gutachtet und irgendwie methodisch kritisiert oder am Gerät kritisiert oder was immer. Also es wird schwierig.
Ja, nicht ohne, oder? Für Sie war ich die Verführung. Die Anfrage, die ich an Sie stelle, ist einfach, sind Sie überzeugt, dass es eine Standard-Normal-Gehirn gibt, von der man diese Abweichungen lässt, oder ist das nicht ein Normalitätsgehirn gefährdet? Also das ist die zweite Frage, die ich stellen wollte, ist, kann man nicht bei den
Naja, da stimme ich zu, sage ich gleich. Also zum Ersten gibt es das Standardgehirn. Also auch da werden Sie jetzt zwei Antworten hören können. Sie können die Antwort hören, ja, es gibt ganz sicher das Standardgehirn. Das hat schon Brodmann 1909 und 1914 in allen Einzelheiten erfasst und beschrieben. Wir wissen, wie ein Standardgehirn auszusehen hat im Grunde. Danach gibt es auch Hirnatlanten, die also sagen, bei so und so viel Millimeter muss das oder jenes zu finden sein. Das ist die eine Seite. Aber die reine Morphologie sagt noch nicht aus, ob jetzt auch die Verknüpfung beispielsweise, die Nervenfasern, genau so verlaufen, wie sie verlaufen sollen oder ob die Funktion von dem Bereich, der von außen betrachtet sehr ähnlich aussieht wie vom Nachbargehirn, gleich funktioniert. Also man kann es eben eher nur für die extremeren Fälle sagen, da ist es nicht so. Also wenn jemand die Amygdala kaputt hat, dann ist die Amygdala kaputt. Dann ist da was tatsächlich sehr umgrenztes, sehr gut beschreibbares, distinkt fokal verändert und zieht eben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch entsprechende Verhaltensänderungen nach sich. Das Gleiche gilt die oberen Fälle eben, wo ich ja auch gesagt habe, wenn der nicht jetzt schon den riesen Tumor gehabt hätte, hätte er sich wahrscheinlich nicht so schnell zu 6 Morden hinreißen lassen. Also es ist dann, wenn es distinkt abnorm ist, recht eindeutig in vielen Fällen, wo es mehr am Normalbereich liegt, aber dann schwer zu entscheiden. Und das Zweite, was Sie sagen, da stimme ich sicher überein, das habe ich ja auch gesagt, dass es da viele ethische Gesichtspunkte gibt, also hier, soll man so Screening machen? Selbst soll man sowas machen, wie eben in Schweden, alle Schweden mal auf ihre DNA-Proben hin zu untersuchen. Es ist nie so, dass aus einer Konstellation hundertprozentig das identische Verhalten abgeleitet werden kann. Das ist aber auch erklärbar, dass dem nicht so ist. Das heißt, nehmen wir an, es ist jemand als Kind misshandelt worden, es hat jemand auch als Kind bestimmte Gene, die ihn eher aggressiv machen. Trotzdem kann in der weiteren Lebensentwicklung es sein, dass er neue Bezugspersonen findet, die ihn in eine positive Richtung bringen, die ihn vielleicht auch steuern, sich auf Dinge zu konzentrieren, die er gut kann, also Musikinstrument spielen, malen oder so. Also wir wissen ja auch, es ist häufig nach Sprichwort auch zwischen Genie und Wahnsinn ein dünner Graben. Und deswegen, man kann Leute auch noch in eine positive Richtung bringen, wo man es vielleicht gar nicht so meint. Und wir wissen auch, die Frage kam bislang noch nicht, es gibt ja auch Leute, die für den Außenstehenden sich auch nicht gerade moralisch gut verhalten, die aber nicht deswegen ins Gefängnis kommen. Da gehören zum Beispiel irgendwelche Finanzjongleure dazu, die also Milliardengeschäfte machen, wenn man so will, auch mit dem Geld des kleinen Mannes oder was man immer da sagen will. Also da gibt es eine Untersuchung von einem Schweizer von der ETH Zürich, der Fair Wirtschaftswissenschaftler, der aber sehr neurowissenschaftlich arbeitet, der gefunden hat, wenn ich es jetzt einfach sage, die Gehirne von so Bankjongleuren sind ähnlich verändert wie die von Leuten, die wegen anderen Straftaten hinter Gitter landen. Nur sind die so intelligent, dass die eben sich auf was anderes gestürzt haben und deswegen eben nicht strafauffällig in dem von uns sanktionierten Sinn werden. Aber die Ethikproblematik ist immer eine wirklich zentral bei all dem mit dastehende, wo nicht jetzt die Neurowissenschaft eine Antwort geben kann, sondern wo die Gesellschaft eine Antwort geben muss, was will man als Gesellschaft und was toleriert man. Und ich meine, ich könnte das jetzt ja auch ausführen, aber ich bin ja weder Politologe noch Soziologe, aber wir sehen es an der jetzigen Bundesregierung, dass die jetzt anderes macht, was sie vor 4 Jahren noch nicht gemacht hätte. Und wir wissen genauso, Juristen verändern sich auch ständig in dem, was sie gut und schlecht finden. Um 1600 wurde ein Schwein locker aufgehängt, weil es ein Säugling aufgefressen hatte, weil man das Schwein als strafmündig ansah. Tut man heute nicht mehr, oder wir haben heute nicht mehr den homosexuellen Paragraph, den man früher auch hatte. Also 2 Juristen, 3 Meinungen. Juristen sind auch häufig schnell wandelnd in ihrem Meinungsbild. Aber das auch nur dazu gesagt oder daneben.
Ja, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann lassen wir das. Ach, eine Frage noch, bitte.
Ich könnte jetzt sagen, das gab früher eine Talkshow, wo immer einer als Psychologe auftrat, der gesagt hat, das kann man nicht verallgemeinern. So ist es halt dummerweise. Es gibt Leute, die sich ihre Straftat sehr zu Herzen nehmen, weil die so erzogen wurden, das hättest du nicht tun sollen. Und es gibt halt den kaltherzigen Psychopathen, dem alles wo immer vorbeigeht, der also gar keine Skrupel und Bedenken hat. Und bei den ganz kaltherzigen ist es halt häufig auch so, dass wir da Veränderungen in der Amygdala finden. Also da hat in Tübingen der Birbaumer sehr viel zugemacht. aber unterm Strich eben, es gibt solche und andere.
Da ist noch eine Frage. Ja, eine Abschlussfrage.
Da würde ich es genauso erklären. Also ich hatte vorher den Ausdruck Gehirnwäsche gebracht, dass die eben eine einseitige Indoktrination bekommen haben, die ihr Gehirn veränderten. Also Stichwort Wolf Singer, mikrochirurgische Eingriffe ins Gehirn. Also alles, was aufs Gehirn einwirkt, verändert das Gehirn. Sie gehen mit einem anderen Gehirn hier raus, als Sie reingekommen sind. Ich auch. Also das heißt, wir haben ständigen Wandel in unserem Gehirn und der kann manchmal, das ist auch nachgewiesen, selbst in der Petrischale, sehr schnell vor sich gehen. Und von daher kann man Leute eben umdrehen. Das weiß man auch aus dem Vietnamkrieg, dass die sehr schnell sich gewandelt haben. Das kennt man unter dem Stichwort Stockholm-Syndrom, dass Leute, die gekidnappt wurden, sich nachher solidarisierten, die Betancourt in Kolumbien oder in Stockholm war natürlich dann auch eine in Schweden. Also dass durch Einflüsse, Indoktrination sehr viel, sehr schnell sich ändert und es hat natürlich auch eine Manifestation im Gehirn, die man, so man wollte, auch beispielsweise mit funktioneller Hirnbildgebung, also Positronen-Emissionstomographie zum Beispiel, auch nachweisen könnte.
Gut, ja, vielen Dank nochmal für den Vortrag, vielen Dank für die Diskussion. Also ich nehme mit, die Eltern sind in der Pflicht, wir sind alle in der Pflicht, Kindern eine glückliche Kindheit, eine behütete Kindheit zu ermöglichen. Das ist wahrscheinlich die beste Prävention gegen Gewalttaten, die wir ausüben können. Vielen Dank, bis nächste Woche.